Wenn es darum geht, den deutschen Luftraum zu beschützen, ist die Bundeswehr 24/7 im Einsatz. Dafür haben wir mehrere Eurofighter, die notfalls dann in die Luft aufsteigen, wenn unser Luftraum bedroht zu sein scheint. Und auch andere Länder handeln genauso. Vor ein paar Tagen erst gab es einen Zwischenfall über der Ostsee, wo ein Aufklärungsflugzeug der Marine abgefangen worden ist, und zwar von einem russischen Kampfjet vor Kaliningrad. Jedes Land versucht, seinen Luftraum zu beschützen. Und genau deshalb reden wir heute mit Oberstleutnant Jürgen Schumann über Air Policing. Er gehört zum taktischen Luftwaffengeschwader 71 Richthofen und ist dort stellvertretender Kommodore. Schönen guten Tag, Herr Oberstleutnant.
Hallo, Frau Hauptmann-Batzen.
Und ich sehe vor allem, Sie haben schon direkt den richtigen Anzug an. Sie sind nämlich Eurofighter-Pilot.
Das ist richtig. Das ist unser Standard-Outfit, wenn wir in ein Flugzeug steigen. Praktisch und gut.
Dann weiß ich ja, dass meine Fragen auf jeden Fall richtig aufgehoben sind und würde gerne mit der ersten direkt einsteigen. Was verstehen wir denn genau unter Air Policing?
Wenn Sie sich vorstellen, dass am Boden die Polizei zuständig ist für die Sicherheit des Straßenverkehrs und auch mehr weitere Dinge noch, so kann man das übertragen auch auf den Luftraum. Das nennen wir Air Policing. Das sind viele Maßnahmen. Im Großen und Ganzen umfasst das aber die Kontrolle des Luftraums, die Überwachung des Luftraums. Das passiert zum einen vom Boden aus mit Radargeräten, die über Gesamtdeutschland verteilt sind und dementsprechend weitreichende Auffassungsmöglichkeiten haben. Und es kann aber auch sein, dass das in Form von AVEX stattfindet. Das ist ein Aufklärungsflugzeug, das einen großen Teller oben drauf hat. Das haben wir bestimmt schon mal gesehen. AVEX steht für Airborne Warning and Control System. Und da sitzen auch Menschen drin, die das Radargerät beobachten und für uns zuständig sind, dass sie uns an die Ziele heranführen. Das heißt, die führen auch innerhalb eines vorgegebenen Luftraums Flugzeuge an ein Ziel heran.
Das heißt vom Prinzip her Überwachung vom Boden, Überwachung aus der Luft, sodass alles ringsherum geschützt ist.
Richtig.
Jetzt gibt es aber auch noch die Begrifflichkeit Combat Air Patrol. Inwiefern unterscheidet sich das vom Air Policing, beziehungsweise was ist es überhaupt?
Man kann eher sagen, das ist ein Teil des Air Policings. In der Regel ist es so, dass, wenn wir von Luftraumüberwachung sprechen, es eine Dislozierung von Luftfahrzeugen am Boden gibt, die eine Alarmbereitschaft haben. Es kann aber auch sein, dass wir Luftfahrzeuge vordislozieren in einen Luftraum hinein. Das kann sein, wenn zum Beispiel die Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet oder andere wichtige Begebenheiten. Dann bringe ich die Luftfahrzeuge schon in einen vordefinierten Luftraum. Und dort nehmen sie die Combat Air Patrol ein. Also ein CAP ist Combat Air Patrol und immer in der Regel verbunden mit einem vorgegebenen Luftraum, den ich überwache.
In welchen Ländern beteiligt sich denn die Bundeswehr aktuell am Air Policing?
Aktuell beteiligen wir uns bei den baltischen Staaten. Das machen wir regelmäßig, eigentlich fast jährlich. In der Regel ist es ein Turnus von 4 bis 8 Monaten. Aktuell ist es so, dass wir seit August dort mit 5 Eurofightern disloziert sind und das auch bis Ende Mai oder Mitte Mai noch machen werden. Besonderheit diesmal ist allerdings, dass wir versuchen, die Interoperabilität mit unseren Eurofighter-NATO-Partnern zu intensivieren. Das heißt, wir haben es im letzten Jahr mit den Spaniern gemacht und in diesem Jahr, im April, werden wir es mit den britischen Kameraden zusammen machen. Stellt man sich dann so vor, normalerweise sitzen 2 deutsche Luftfahrzeugführer auf den beiden Eurofightern. Hier ist es so, dass in dem einen Eurofighter ein Deutscher sitzt und im anderen ein Brite oder eben so gesehen ein Spanier. Wie gesagt, ist dazu gedacht, dass wir die gesamten Verfahren, die wir vielleicht in den einzelnen Nationen haben, versuchen anzugleichen, um interoperabel auch tätig sein zu können.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, in der Region reden wir von 5 Eurofightern. Zu Hause in Deutschland in Alarmrotten sind es jeweils 2. Wie viele Eurofighter stehen uns denn insgesamt zur Verfügung, was das Beschützen vom Luftraum in Deutschland angeht?
Ich möchte zunächst mal auf die Alarmrotten selbst eingehen. Wir haben eine im süddeutschen Raum, die ist beim taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg stationiert. Und normalerweise im Norden ist das in Wittmund beim taktischen Luftwaffengeschwader 71 Richthofen, wo ich der stellvertretende Kommodore bin. Allerdings ist Wittmund gerade geschlossen aufgrund sehr umfangreicher Sanierungsarbeiten, sodass wir unseren kompletten Verband nach Lage verlegt haben zum taktischen Luftwaffengeschwader 73 Steinhoff, sodass wir dort aktuell die Alarmrotte stellen. Die Alarmrotte besteht in der Regel aus 2 Luftfahrzeugen, die einsatzbereit sind, und 2 Ersatzluftfahrzeugen, die auch einsatzbereit sind. Und genauso sieht es im süddeutschen Raum aus, sodass also für die gesamte deutsche Luftraumüberwachung aktuell 8 Luftfahrzeuge bereitgehalten werden. Und wie gesagt, in den baltischen Staaten haben wir gerade aktuell 5 stehen.
Jetzt haben wir in der Bundeswehr aber vielerseits Materialprobleme. Haben wir denn überhaupt genug einsatzbereite Eurofighter, die das leisten können?
Das kann ich mit Ja beantworten. Wir haben aktuell 138 Eurofighter, die der Luftwaffe gehören. Jetzt ist es aber so, dass wie bei einem Fahrzeug auch die Eurofighter regelmäßige Wartungsintervalle unterlaufen müssen. Dann sind sie für mehrere Wochen oder auch Monate bei der Industrie zur Überholung. Und damit das nicht alle Luftfahrzeuge auf einmal sind, ist natürlich immer ein Teil so abgeflogen, so nennen wir es, dass er dann regelmäßig im Turnus in die Wartung geht und wir aber genügend einsatzbare Luftfahrzeuge noch haben. Ergänzend noch ist anzumerken, dass wir in Kürze auch die F-35 bekommen werden. Der wird uns auch bei diesen Aufgaben noch unterstützen. Also ja, wir sind ausreichend dafür ausgestattet.
Das heißt, auch in Zukunft werden wir die Mittel haben, um den deutschen Luftraum weiterhin beschützen zu können, beziehungsweise um unseren Bündnispartnern zur Seite stehen zu können.
Auf jeden Fall.
Ich möchte überleiten zu den Fragen, die die Ukraine betreffen. Vor fast einem Jahr überfolgte der Angriff von Russland auf die Ukraine. Wie hat denn die Luftwaffe allgemein reagiert? Was hat sich seitdem vor allem verändert?
Zunächst einmal, wir waren zu dem Zeitpunkt schon mit 3 Eurofightern im rumänischen Luftraum stationiert für die Luftraumüberwachung dort. Hier wurden sehr zeitnah innerhalb von 3 Tagen weitere 3 Luftfahrzeuge nachgeführt, sodass dort 6 Eurofighter stationiert waren. Ich selbst war verantwortlich für die Hochrüstung unseres Verbandes. Das war sehr beeindruckend. Wir haben also aus dem tiefsten Flugbetrieb heraus innerhalb von 4 Tagen den kompletten Verband voll ausgestattet. Das muss man sich so vorstellen, dass ein Eurofighter, wenn er im Friedensflugbetrieb eingesetzt wird, in der Regel keine Bewaffnung hat. Die ganze Bewaffnung wurde angebracht. Die ist auch teilweise disloziert gewesen über den gesamten deutschen Raum, musste also alles antransportiert werden. Dazu gehörte, sag mal, Updates von Softwares, es gehörte dazu Freigaben, die eingeholt werden mussten. Also dieses ganze System übers Wochenende hin auf 100% zu bringen, war sehr, sehr beeindruckend, sodass wir dann am Tag 5 mit allen unseren Eurofightern einsatzbereit waren und dann auch die ersten Aufträge bekommen haben. Und unser Auftrag war zum Beispiel am Tag 1 mit 2x4 Eurofightern über jeweils 2 Stunden ein CAP, Combat Air Patrol, also ein Luftraum, zu bemannen und dort vor allen Dingen Show of Force zu machen. Das heißt, deutlich zu zeigen, die NATO ist bereit, wir sind jederzeit bereit und don't mess with us.
Jetzt haben Sie gerade gesagt Show of Force. Das würde ich gerne für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal ein bisschen genauer erklären. Das ist vor allem im Militärischen dafür da, um zu zeigen, mit hey, wir sind da, wir gehen hier nicht mehr weg. Und vor allem einfach auch als Stufe der Deeskalation gedacht.
Das ist richtig. Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir die Bewaffnung dran haben, weil damit hätte gegebenenfalls, es hat nicht stattgefunden, dass wir zu dem Zeitpunkt über polnischen Luftraum russische Maschinen abfangen mussten. Aber das wäre dann das Zeichen gewesen, yo, wir sind fertig und ihr seht, was wir für Waffen haben und versucht es nicht, in die Nähe zu kommen.
Man liest in den Medien ja durchaus trotzdem oft, dass gerade russische Kampfflugzeuge den deutschen Luftraum verletzen. Was sagen Sie denn dazu?
Mir ist nicht bekannt, dass russische Luftfahrzeuge den deutschen Luftraum oder auch den NATO-Luftraum verletzt haben. Dem ist nicht so gewesen. Es ist in der Regel so, dass diese Luftfahrzeuge, hier sieht man es gleich, ich gehe gleich nochmal drauf ein, sich im internationalen Luftraum bewegen. Aber da wir in der Regel dann, wenn solche Luftfahrzeuge sich dort bewegen, keinen Flugplan von denen haben, wie es eigentlich vorgesehen ist, oder aber auch nicht die entsprechende Kodierung abstrahlen, dass wir dann natürlich dahin gehen, gucken, zum einen, was sind es für Luftfahrzeuge, was ist es für eine Nationalität, und begleiten die ein Stück weit, um zu zeigen, Punkt 1, wir sind da, kommt nicht in unsere Nähe, kommt nicht näher ran an uns, zum anderen aber auch, dass wir wissen, welche Flugzeuge sich dort bewegen. Was man hier jetzt wunderbar sieht, das ist also jetzt eine ganz normale Sichtidentifizierung von 2 russischen Kampfflugzeugen. Ich vermute mal, das dürfte nördlich der baltischen Staaten gewesen sein, weil das eine häufig genutzte Route von den russischen Flugzeugen ist. Man nähert sich so, ich sag mal 20, 30, vielleicht auch mal 10 Meter ran. Man nimmt Kontakt mit den Piloten auf. Und es kann auch so sein, dass man sich durchaus mal kurz mit einem kleinen Kurvenbewegung die Bewaffnung zeigt, damit man weiß, okay, so sieht's aus. Und dann begleiten wir sie. Und wenn keine Gefahr von denen mehr ausgeht oder wir die Identifizierung abgeschlossen haben, dann drehen wir auch wieder ab.
Das heißt, würden aber jetzt mal völlig irrelevant, welcher Nation Flugzeuge in den deutschen Luftraum eindringen. Was würde man da machen?
Wir würden auch alarmiert werden, würden die Luftfahrzeuge oder das Luftfahrzeug, nennen wir es jetzt mal, weil mehrere hätte dann wieder andere Auswirkungen. Aber wenn ein einzelnes Luftfahrzeug ist, würden es identifizieren, würden diese Daten an die Bodenstation melden. Dort würden dann weitere Meldewege in Kraft treten und weitere Entscheidungen würden dann kommen. Eine weitere mögliche Handlungsoption wäre dann, das Flugzeug abzudrängen. Das sieht dann so aus, dass wir also nah an ihn ranfliegen und langsam immer näher uns annähern. Dann merkt er schon, oh, ich muss wahrscheinlich weggehen. In der Regel ist damit auch das Thema erledigt. Es ist natürlich auch denkbar, dass er dann nicht Folge leistet. Dann gäbe es die Möglichkeit, einen Warnschuss abzugeben. Und Ultima Ratio, aber da gibt es dann andere Meldewege und das ist in den gegenwärtigen Szenarien nicht denkbar, aber wäre auch der Abschuss denkbar.
Das ist dann aber tatsächlich einfach letztes Mittel zur Wahl, weil das möchte man natürlich eigentlich nicht.
Das ist richtig. Gerade auch in der gegenwärtigen Situation, wo alles ein bisschen brisant ist, will man immer deeskalierend wirken. Wir wollen nicht diejenigen sein, die eine Ausweitung des Krieges auf irgendwelche Maßnahmen auch herbeiführen.
Gab es dann beim Air Policing an der NATO-Ostflanke schon mal Zwischenfälle, die den Luftraum da verletzt hätten?
Mir nicht bekannt, aber ein Beispiel ist vielleicht durch die Medien bekannt geworden. Das war über dem Schwarzmeer. Hier ist es wohl so gewesen, dass von einem russischen Flugzeug eine Rakete abgefeuert wurde. Wie sich es uns dargestellt hat, ist diese Rakete ungezielt abgefeuert worden. Das lässt gewisse Vermutungen jetzt aufkommen. Ich möchte ja nicht zu viel Vermutungen geben, aber wahrscheinlich war es ein Pilotenfehler. Hier ist es auch wichtig, wenn ich sowas als Luftfahrzeugführer, wie man es hier sieht, würde man sich hier vorstellen, einer von diesen Maschinen würde gerade aus einer Rakete abfeuern, würde es keinen Sinn machen, jetzt entsprechend auch zu agieren, weil die Rakete ist ungezielt abgefeuert worden. Ich bin hier nicht in einem Selbstverteidigungsprozess, sondern da muss man deeskalant wirken. Da bilden wir auch unsere Luftfahrzeugführer darauf aus, dass die in dem politischen Konstrukt, in dem sie sich gerade bewegen, wissen, was gerade der politische Wille ist, und es zählt immer, deeskalierend wirken. Wir wollen nicht Teil dieses Krieges werden, nicht Teil dieser Auseinandersetzung werden. Zeigen aber auch, wenn es erforderlich ist, wir sind vorbereitet, wir können es.
Dafür gibt es ja vermutlich aber auch einfach die Meldewege, damit das gar nicht irgendwie vom Piloten selber entschieden werden müsste, oder?
Das ist richtig. Es gibt den sogenannten Rules of Engagement, das sind die Regeln, wann darf ich was tun. Die werden für jeden Flug einzeln festgelegt. In der Regel sind es dann die über mehrere Flüge oder mehrere Tage, Wochen auch Gültigkeit haben. Aber diese Rules of Engagement können sich je nach Eskalationsstufe auch ändern und können auch angepasst werden. Das hat auch jetzt auch stattgefunden. Aber immer nur in Selbstverteidigung und selbst dann nur unter gewissen Voraussetzungen darf ich selbst dann auch eine Waffe abfeuern. Aber diese Entscheidung ist vorher festgelegt, damit ich als Luftfahrzeugführer auch eine Handlungssicherheit in der Luft habe, weil man kann sich vorstellen, ich kann nicht immer lange am Boden nachfragen, wenn es zu solch einer Entscheidung kommt, sondern manchmal muss ich in Sekundenschnelle handeln, und dann muss es gewisse vorher festgelegte Verfahren geben, damit ich Handlungssicherheit oben habe.
Und vor allem muss ich mir dann auch sicher sein können, wie ich meine Entscheidung zu treffen habe.
Genau das.
Ich würde gerne auf eine unserer Zuschauerfragen eingehen. Könnte die Bundeswehr nicht auch in der Ukraine Air Policing durchführen und damit den ukrainischen Luftraum schützen? Was sagen Sie zu der Frage?
Können? Ja, das ist überhaupt kein Problem, weil das ist genauso wie bei deutschen Luftraum oder wie bei dem baltischen Luftraum. Das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, denke ich, sondern zum einen, die Ukraine ist nicht Teil der NATO, ist nicht NATO-Mitglied. Insofern gibt es da gewisse Hinderungsgründe. Und zum anderen, auch hier der deutliche politische Wille, wir wollen nicht in diesen Konflikt hineingezogen werden. Wir werden also nicht Luftraumüberwachung über den ukrainischen Luftraum durchführen. An der Grenze, Ostflanke NATO, ja, dort tun wir es mit Shore Force, aber wir wollen nicht über den ukrainischen Luftraum tätig werden.
Könnte man sich eigentlich zukünftig die Piloten sparen, will ich jetzt mal ganz provokativ fragen, indem man zum Beispiel unbemannte Drohnen beim Air Policing einsetzen würde? Gerade wenn ich mir dann anschaue, dass Piloten ja doch eine relativ langwierige Ausbildung genießen müssen, bevor sie tatsächlich im Eurofighter sitzen können. Oder vor allem auch einfach der Pilot geschützt werden müsste, beziehungsweise geschützt werden könnte, in dem Moment, wo ich da einfach unbemannte Drohnen hinschicke.
Möchte ich mal ein bisschen ausholen. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass ein Drohnenführer, ein Drohnenpilot auch eine Luftfahrzeugführerausbildung durchlaufen muss, weil er muss Verständnis für die Dreidimensionalität haben. Wenn er also am Boden ein Flugzeug steuert, und vielleicht diejenigen, die auch ferngesteuerte Flugzeuge und Drohnen fliegen, wissen das. Es gehört ein gewisses Verständnis dazu, und dann ist es genauso wichtig, dass er auch die Vorschriften kennt, mit denen ich hantieren muss, wenn ich ein Luftfahrzeug in einem Luftraum bewege. Das heißt also, die Grundausbildung für einen Drohnenführer ist genau die gleiche wie für einen Jetpiloten. Die Ausbildung entscheidet sich lediglich dahingehend, dass ich hinterher auf dem Waffensystem Eurofighter Tornado F-35 ausgebildet werde, wohingegen ein Drohnenführer auf einem Propellerflugzeug ausgebildet wird, wo er dann auch durchgängig seinen Schein erhalten muss. Jetzt gibt es natürlich für beide Systeme, ob nun Kampfflugzeug oder Drohne, auch Vor- und Nachteile. Beim Kampfflugzeug, ich kann schnell als First Responder überall tätig werden, natürlich mit Air Refueling, mit Luftbetankung. Das ist ein ganz großer Vorteil auch der gesamten Luftwaffe, wohingegen ich mit einer Drohne natürlich eine gewisse Anlaufzeit brauche, weil sie deutlich langsamer fliegt. Vorteil einer Drohne ist allerdings, ich habe Stehzeiten, gerade vom Heron TP, unsere neue Drohne, die wir jetzt haben, von knapp über 30 Stunden. Das ist natürlich bei einem Kampfflugzeug, da ist der Pilot der limitierende Faktor, der hat vielleicht Bedürfnisse hin und wieder mal, das geht also nicht. Des Weiteren gibt es vorstellbare Szenarien oder wirklich Szenarien, die wir ja auch beüben und auch haben. Wenn Sie sich vorstellen, wenn ich Annäherungsgeschwindigkeiten abschätzen möchte oder Entfernungen abschätzen möchte, brauche ich ein dreidimensionales Sehen und ein Verständnis dafür. Das ist natürlich schwierig, wenn ich nur über zwei oder drei Bildschirme operiere. Hier fehlt mir oftmals eine Tiefenperspektive. Ich habe also nur schwer die Möglichkeit, Annäherungsgeschwindigkeiten oder auch Entfernungen abzuschätzen. Wenn ich also jetzt so eine Sichtidentifizierung, wie hier dargestellt, mal durchführen müsste und das mit einer Drohne mache, ist es sehr, sehr schwierig, abgesehen von der Geschwindigkeit, die sie gar nicht leisten könnte. Aber wenn es machbar wäre, mich so nah an dieses andere Flugzeug hinanzubewegen, dass ich also zum einen Zeichen von dem Piloten erkennen könnte. Man sieht es hier schon, ist nur schwer zu erkennen, da muss ich also sehr nah ran. Oder auch Buchstaben, Kennungen oder gegebenenfalls auch Bewaffnung oder auch, was manchmal auch wichtig ist, Ausrüstungsgegenstände wie Antennen oder Infrarotsysteme am Flugzeug zu erkennen. Wenn ich mir das Ganze jetzt noch vorstelle, ich mache das in Schlechtwetter, also in Wolken, da ist es sehr, sehr schwierig, das mit einer Drohne zu machen. Ob das zukünftig mal mit 3D-Brillen machbar ist, abgesehen von der Geschwindigkeit und der Leistungsfähigkeit, was das angeht bei einer Drohne, das wage ich nicht zu prognostizieren. Denkbar ist es allerdings.
Eine weitere Frage von unseren Zuschauerfragen ist 15 Minuten Bereitschaft. Die baltischen Staaten sind so klein, dass einer, der da eindringt, was abwerfen kann. Und wenn sie dann nach einer halben Stunde angekommen sind, das ist ja viel zu spät.
Wenn es so wäre, das ist richtig. Allerdings, jetzt, wenn ich das vorher schon mal dargestellte Szenario nehme, wir haben Luftraumüberwachung, die zum einen sichergestellt wird durch Radargeräte am Boden. Die haben natürlich enorme Reichweiten. Das heißt, ich sehe schon weit im Voraus, ob sich ein Flugzeug an Regeln hält, ob es einen Code abstrahlt, ob es einen Flugplan hat. Das kann ich alles schon herausfinden. Und ich habe natürlich auch das Airborne Warning and Control System, die AVEX, das ist das Flugzeug mit dem Radargerät obendrauf. Auch die können noch viel weiter dann in anderen Luftraum hineinschauen, sodass ich also hier schon mal eine deutliche Vorwarnzeit habe. Wie stelle ich mir das jetzt praktisch vor? Wenn also jetzt, ich sag mal, eine angenommene Entfernung von 200 oder vielleicht 300 Kilometern ich schon mal feststelle am Boden durch die Radargeräte, dass also jetzt ein Flugzeug da fliegt, was auffällig ist, ob nun kein Flugplan oder kein Code, dann fange ich schon mal an mit der dort zuständigen Alarmrotte, wäre zum Beispiel jetzt in Lage, unsere Alarmrotte, gebe dem Piloten schon mal Bescheid, passt mal auf, da könnte was kommen, macht euch mal bereit. Dann gehen große Alarmsirenen an, sodass alle aufgeschreckt werden. Die stürmen dann raus zum Flugzeug. In dem Moment, wo die Triebwerke gestartet werden, schnallen die sich an. Da bekommen sie ihren ersten Auftrag. Jetzt sieht man schon, dass ich hier eine Vorwarnzeit von mehr als 30 Minuten habe. Weil bis dieses Flugzeug diese angenommenen 200 oder mehr Kilometer überwunden hat, das sind ja locker schon mal 20 Minuten. Sodass ich also, wenn hier jemand etwas Böses im Schilde führt, ich also eine deutlich längere Vorwarnzeit als diese 15 Minuten habe, die ich brauche, um mit meinen Luftfahrzeugen in der Luft zu sein. Sollte es doch ein Szenario mal geben, wo ich Erkenntnisse habe, dass hier mit anderen Maßnahmen von anderen Luftfahrzeugen zu rechnen ist, kann ich unsere Luftfahrzeuge auch voralarmiert in einen Luftraum, Combat Air Patrol schicken und sie dort den Luftraum direkt überwachen lassen. Da habe ich dann natürlich nur ganz kurze Zugriffszeiten.
Um einmal nochmal auf den Krieg in der Ukraine zurückzukommen, können für das Air Policing bisher schon Lehren aus diesem Krieg für die Bundeswehr gezogen werden?
Wir beobachten natürlich sehr genau, wie die russischen Luftstreitkräfte operieren. Da gibt es Erkenntnisse und ich kann versichern, wir sind mit unserer Ausbildung, mit unseren Fähigkeiten gut auf alle möglichen und denkbaren Szenarien vorbereitet. Ich würde es nicht direkt als Lehren bezeichnen, sondern wir beobachten und man erkennt ja auch, dass die russischen Luftstreitkräfte im Moment offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg erzielen, den man sich vielleicht ursprünglich mal erhofft hat.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch und vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich glaube, bei der Luftwaffe sagt man many happy landings für die Zukunft, ne?
Das ist korrekt. Vielen Dank, Frau Hauptmann-Watzen.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.